zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornitz, eurem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Spieltag Nummer 10 ist jetzt also in den Geschichtsbüchern. Und zuallererst muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch an den FC Schalke 04, Tabellenführer in der zweiten Liga. Hervorragender Saisonstart. Ihr wisst ja, ich bin auch ein Sympathisant des FC Schalke 04 und ich finde es einfach ja unglaublich, was Miron Muslic geschafft hat. Ich habe ja vor der Saison mal ein Training beobachtet und da habe ich auch gesagt, Trainingsniveau war für mich eher so Kreisliga, also kaum Bewegung, kaum Tempo drin, aber so wie Schalke gerade spielt am Anfang der Saison durch ihre ja brutale defensive Stabilität und dann natürlich auch mal so ein bisschen Glück in der Offensive. Mittlerweile sieht der Fußball aber auch richtig schön aus. Schönes Kombinationsspiel auch gegen ein Top-Team wie Darmstadt 98 am Freitag, die ja auch eher so ein bisschen ja den spielerischen Aspekt wählen, so sich herauszukombinieren aus Drucksituationen. Es war schon bockstark vorne. Musa Silla kommt jetzt auch so langsam wieder richtig in Form. Klar, im Sommer waren ja dann diese Wechselgerüchte da und das geht natürlich an niemandem so richtig vorbei. Hat ja am ersten Spieltag gegen Hertha noch getroffen, danach eine lange Durchstrecke, jetzt in der Vorwoche bereits oder sogar zwei Treffer markieren können, jetzt wieder getroffen und ja, das sieht einfach brutal aus. Schalke ist ein verdienter Tabellenführer, weil sie halt auch einfach ja immer 100% auf den Platz bringen. Also sie bringen immer 100% ihres Leistungsvermögens auf die Wiese. Und so schaffst du es dann halt auch, dich in die Spitzengruppe zu etablieren. Und dann hast du natürlich auch mal so Ausfälle wie die von Timo Becker, langfristig ausfällt. Dann kommt halt so ein Talent wie Mertschan Ayhan, der in der Vorbereitung schon super auch in die Mannschaft integriert wurde, natürlich auch in der U19 von unter anderem Norbert Elgert, super ausgebildet, kommt einfach rein, Plug and Play, passt einfach, erinnert mich auch so ein bisschen an Union Berlin zu ihren sehr erfolgreichen Bundesliga-Zeiten, als sie es ja bis in die Europa League, bis in die Conference League und auch in die Champions League geschafft haben. Da haben sie auch immer wieder wichtige Spieler verloren, aber die neuen Spieler, die dann reinkamen, haben trotzdem da perfekt reingepasst, weil es halt auch einfach ein stimmiges Kollektiv war. Eine Führungsachse ist gegeben aus einem Loris Karius im Tor, Nikola Katic in der Innenverteidigung, Ron Schallenberg als Sechser vor der Abwehr. Endlich zeigt ja auch mal wieder, warum er ja als einer der besten Sechser der zweiten Liga gegolten hat, als Schalke ihn ja vom SC Paderborn verpflichtet hat. Dann Kenan Karaman im offensiven Mittelfeld und vorne mit Musa Silla einen Stürmer, der knipst. Und rund um diese Achse können sich dann halt auch andere Spieler entfalten. El Farouzi direkt von der Regionalliga West Düsseldorf 2 in die dritte Liga. Zu Alemannia Aachen jetzt direkt zu Schalke 04 in die zweite Liga. Hat immer wieder dieses höhere Niveau auch adaptieren können. Unglaublich laufstarker Typ, zweikampfstark, aber er bringt auch so diese spielerischen Elemente rein. Ist ja gelernter offensiver Mittelfeldspieler sogar. Und das sieht man auch in gewissen Aktionen. Hat auch eine super Übersicht, eine super Technik mit dem Ball und ist für mich so ein ja rundum Sorglos-Paket, so will ich es mal bezeichnen. Ich bin mir sehr sicher, dass er in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen wird, beim FC Schalke 04 oder dann nach einem Wechsel bei einem anderen Verein. Aber der Junge gehört für mich in die erste Liga, zumindest nach den bisherigen Leistungen an den ersten 10 Spieltagen. Und dann hast du ja noch so Eigengewächse wie ein Vitali Becker, der vergangene Saison ja meist in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Gebürtiger Bottrober, ja, auf der linken Schiene, passte einfach perfekt rein, defensiv wie offensiv mit ordentlich Zug nach vorne. Oder mit ordentlich Zug, mit Intensität. Also alles, was er macht, macht er auch immer mit voller Intensität. Auf der rechten Seite Adrian Gantenbein. Vergangene Saison musste er oft als rechter Verteidiger in der Viererkette spielen, passt gar nicht zu ihm. Ist er eher ein offensiv ausgerichteter Außenverteidiger. Und jetzt auch mit dem Selbstbewusstsein, dass er auf der rechten Schiene spielen kann, Offensivaktionen hat, sieht man auch in seinen Defensivaktionen wieder dieses Selbstbewusstsein. Also ein ganz wichtiger Punkt ist halt auch Vertrauen und Selbstbewusstsein, was Miron Muslic der Mannschaft eingeimpft hat. Und deshalb spielen sie halt auch so erfolgreichen Fußball. Natürlich ja auch ganz zum Leidwesen meines Co-Hosts Dome, jetzt in diesem Fall. Der wiegt euch nämlich jetzt mal aus seiner Sicht, aus seiner Darmstädter Sicht, den Spielfilm oder also seine Meinung zu diesem Spiel wiedergeben. Also ganz viel Spaß und ich gebe rüber an dich, lieber Dome.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Lilientalk, wo ich über den SV Darmstadt 98, meinen Herzensverein, spreche. Und ja, diesen Spieltag am Freitagabend stand das Spiel an gegen Schalke 04. Und ja, kurz und knapp, man muss sagen, Schalke hat dieses Spiel mit 1:0 am Ende gewonnen und sich so die Tabellenspitze geholt. Und da erstmal herzlichen Glückwunsch an Schalke 04 für die Tabellenspitze. Ich glaube, das haben viele Schalker so nicht erwartet in dieser Saison, gerade aufgrund der letzten Saisons. Ja, bei Schalke scheint in dieser Saison wirklich alles richtig zu laufen und das hat man auch wieder beim Spiel gegen eben Darmstadt 98 gesehen. Der Darmstadt hatte ein paar personelle Wechsel, gerade der kurzfristige Ausfall von Issa Diebberg hat schmerzlich wehgetan, das hat man von Anfang an gemerkt. Bartosz Bialek hat sein Debüt gefeiert, sein Startelf-Debüt. Und man hat diesem Jungen angesehen, okay, das ist vielleicht wirklich nicht das perfekte Spiel für einen Einstieg gewesen, gerade gegen eine so unangenehm zu bespielende Mannschaft, wie es eben Schalke 04 in dieser Saison ist, über eine kompakte Defensive schnell nach vorne zu spielen. Und eben durch diese kompakte Defensive und die schnellen Umschaltsituation ist dann auch Schalke 04 zum frühen 1:0 gekommen durch Musa Silla. Letzte Saison noch der Doppelpack, jetzt das dritte Tor gegen Darmstadt. Also bei ihm scheint auch der Knoten jetzt geplatzt zu sein. Man muss aus Darmstädter Sicht sagen, leider zu früh, dass dieser Knoten geplatzt ist, weil jetzt scheint er wieder das Toreschießen gefunden zu haben. Und ja, man muss aber so ehrlich sagen, von Darmstadt kam nicht viel. Und da merkt man wieder, wenn Issa Diebberg eben fehlt, hat man vorne nicht wirklich die Qualitäten, die man vielleicht gerne hätte. Man hat immer noch einen Corridor, man hat eine Fraser Hornby, die jetzt aber eben aufgrund des Fehlens von Liedberg und dem Umstand auf eine Dreierkette nicht mehr diese Wucht nach vorne entwickeln konnten. Hornby und Corridor dann auf der Zehner-Position, wo die beiden, gerade Corridor ja eigentlich nicht beheimatet ist. Er soll ja eigentlich über schnelle Außenbahnansätze, über Flügelspiel kommen. Hornby, ja, im klassischen 4-4-2 oder dann 4-2-3-1 lässt er sich immer wieder auf die Zehner-Position fallen, um die Bälle festzumachen und weiterzuleiten, dann aber auf ein Liedberg. Ich will jetzt Bartosz Bialek hier nicht schlecht reden. Er hatte auch immer nach seinen Einwechslungen gute Szenen. Aber man hat wirklich gemerkt, dieser Junge, der braucht vielleicht noch weitere Trainingseinheiten. Der muss erstmal nochmal warm werden. Die zweite Liga ist dann natürlich nochmal ein anderes Pflaster. Zuletzt ja auch immer wieder reingekommen. Ein paar Ansätze gezeigt, ein paar Distanzschüsse. Alles schon und gut. Aber trotzdem an die Qualität von Liedberg kommt er eben noch nicht ran. Wobei man jetzt das Positive sagen muss, dass Darmstadt eben nur ein Gegentor gefangen hat. Bedeutet, die Defensive vor Darmstadt stand wieder relativ gut eben mit der Dreierkette aus Makica, Vukotic und Pfeiffer. Aber dann fehlt halt eben vorne die Spielstationen, die du dann eben brauchst. Jetzt hat man von den letzten drei Spielen eben keins gewinnen können. Gegen Kiel unentschieden 1:1, gegen Magdeburg 0:0, jetzt gegen Schalke 1:0 verloren. Das Positive ist, man hat in drei Spielen, in den letzten drei Spielen nur 2 Gegentore kassiert, aber eben auch nur 1 geschossen. Und nur ein geschossenes Tor in 3 Spielen, das ist definitiv zu wenig, als dass man vielleicht wirklich angreifen könnte. Jetzt sind es in Anführungsstrichen nur 4, 5, zu Schalke jetzt 6 Punkte. Früh in der Liga, so jetzt ein Drittel der Saison ist jetzt oben, da kann noch viel passieren, klar. Aber man merkt halt, wenn vorne Liedberg fehlt, dann hat man diese Qualitäten einfach nicht. Deswegen jetzt in der Woche steht das Pokalspiel an, eben auch wieder gegen Schalke 04, diesmal aber am Böllenfalltor. Und da hat ja Makiza schon angekündigt, dass das Böllenfalltor und die Fans alles geben werden. Die Mannschaft wird alles geben. Man möchte den Fans wirklich ein Spektakel im Pokal liefern gegen den Zweitliga-Primus, aktuell Schalke 04. Das wäre natürlich dann eine schöne Revanche. Und so passend dann auch in den nächsten Pokalrunde einzuziehen. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Also drückt den Lilien und Darmstadt 98 die Daumen fürs Weiterkommen im Pokal. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Show Notes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon, bald auch in eurer Stadt.
Vielen Dank, Dome. Wollen wir dann einmal über sehr interessante Spieler aus Liga Nr. 3 sprechen, beziehungsweise Spieler, die in Liga Nr. 3 in Deutschland spielen. Denn am Wochenende habe ich ja nicht nur zweite und erste Liga geschaut, sondern auch die dritte Liga. Und ganz besonders ins Auge gefallen ist mir da ein Spieler, nämlich Kennedy Ogbala von Waldhof Mannheim. Der hat nämlich bei einem sehr wichtigen Spiel für die Mannheimer, die im Abstiegskampf sind, gegen den TSV 1860 München als Mittelstürmer eine brutale Leistung gebracht, hat die Mannschaft angetrieben und selbst 2 Treffer erzielt. Ich meine, der Mann ist 20 Jahre jung, Mittelstürmer 1,85, hat auch nur noch bis Saisonende Vertrag, Marktwert 600.000 Euro, also das könnte ein richtiger Schnapper werden. Wie gesagt, 8 Scorerpunkte in 12 Spielen für ein Team, was im Abschließkampf steckt. Sehr, sehr stark. Wie gesagt, kommt ja aus der Mannheimer Jugend und in dieser Saison scheint er so richtig seinen Durchbruch geschafft zu haben. Bringt ein gutes Gesamtpaket mit. Mit 1,85 ja eine gute Größe für Mittelstürmer. Breiter Körper, aber auch eine gewisse Schnelligkeit, Physis. Also er bringt so ein richtiges Gesamtpaket mit. Ist sehr interessant. Sollten auf jeden Fall einige Clubs aus Liga Nummer 2, aber auch zum Beispiel aus der dänischen Liga. Hierbei natürlich Grüße an meinen dänischen Kollegen Jan. Also den muss man auf jeden Fall mal im Auge haben. Für mich ein super interessanter Spieler, der das Zeug besitzt und auch noch das Entwicklungspotenzial mit 20 Jahren, ein richtiger Schnapper zu werden, richtig günstig verpflichtet zu werden und damit dann auch perspektivisch ja für die zweite und vielleicht sogar für die erste deutsche Bundesliga interessant zu sein. Also den muss jeder auf dem Zettel haben. Und dann wollen wir noch mal einen kleinen Schlenker in die erste Fußball-Bundesliga machen. Und vielleicht sehen wir ja Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison in der zweiten Liga, weil erneut haben sie nicht gewonnen. Klar, es ging jetzt auch diesmal gegen FC Bayern München, aber da ist schon richtig Druck auf dem Kessel. weil ja auch Heidenheim insgesamt gut punktet, haben wir in der Vorwoche gegen Bremen 2-2 erzielt, jetzt gegen Hoffenheim zwar verloren, aber auch die punkten. Und Borussia Mönchengladbach, die haben tatsächlich, ich habe eine Statistik gesehen, seit dem, ich meine, 29. März nicht mehr gewonnen, also die gesamte Sommerzeit, die ja jetzt im Sommer vorbeigegangen ist, keinen einzigen Sieg, die letzten 15 Bundesligaspiele nicht gewonnen. Und das sind Statistiken eines Absteigers. Klar, sie haben defensiv gegen die Bayern insgesamt auch gut gestanden, gut gefightet. Nach vorne ging aber rein gar nichts und der Druck ist jetzt groß. Jetzt kommen zwei sehr wichtige Spiele für Eugen Polanski, den Interimstrainer. Zum einen am Dienstag im Pokal gegen den Karlsruher SC zu Hause. Eine schwer zu bespielende Mannschaft. Werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und danach am Wochenende beim FC St. Pauli. Und da muss gewonnen werden. Direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Und wenn Gladbach da auch nichts holt, dann kommt ja schon das Derby gegen den ersten FC Köln. Also da ist dann richtig viel im Argen. Auf der anderen Seite, ja, der FC Bayern München mit einer gut rotierten Mannschaft, vor allem in der Defensive, haben es ordentlich gemacht. Klar, mussten lange an diesem Bollwerk, sind lange an diesem Bollwerk verzweifelt. Waren aber auch lange in Überzahl, weil Jens Kastrop, ja, den Gegner leider unglücklich oberhalb des Knöchels getroffen hat, glatt rot. Dann verschießt Gladbach ja durch Kevin Stöger noch einen Elfmeter. Also es hätte auch ein bisschen anders kommen können, aber die Bayern waren trotzdem dominant und haben es am Ende dann auch souverän gemacht. Joshua Kimmich mit seinem ersten Saisontreffer in der Bundesliga 3-0. Gutes Ding. Auch Bayer Leverkusen, einer der Verfolger, am Wochenende 2-0 Sieg. Und RB Leipzig fegt tatsächlich Sandro Wagners Augsburger aus dem Stadion 6-0 beim FCA gewonnen. Augsburg völlig indisponiert, defensiv sehr löchrig. Das war ja all die Jahre immer ihre Stärke, diese defensive Stabilität. Sandro Wagner wollte ja diesen offensiven, spielerischen Ansatz mit reinbringen. Klappt jetzt noch nicht so gut. Und jetzt mit dem 0-6 die Quittung, höchste Heimniederlage für den FCA. Aber der FCA hält an Sandro Wagner fest, halte ich auch für richtig, wie gesagt, seine erste richtige Profi-Trainerstation als Chef, alleinverantwortlicher Cheftrainer. Und da braucht es vielleicht auch ein bisschen Zeit. Er lernt, die Mannschaft lernt. Ich glaube trotzdem, dass Augsburg auch die Qualität besitzt, den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist ja erstmal immer das oberste Ziel. Und eventuell, ja, also ich finde es gut, wenn Sandro Wagner an seinem Stil trotzdem festhält, mutig zu sein, ein frühes aggressives Pressing, viele Positionsrochaden, gerade in der Offensive, um auch gegen mannorientierte verteidigende Mannschaften Lösungen zu finden, Räume zu bilden, Verteidiger rauszuziehen und dadurch dann auch Lücken für deren schnelle Stürmer wie ein Anton Kade, wie ein Elias Saad, aber auch ein Matt Kümür zu reißen. Trotzdem, klar, die Defensive gewinnt hier halt auch die Meisterschaften. Altes Sprichwort von Schalkes Trainerlegende Huub Stevens. Und das ist natürlich dann auch wichtig. Trotzdem auch in der Defensive dann stabil zu stehen. Und das sieht momentan halt nicht so aus. Das liegt weniger an den Innenverteidigern, sondern eher an den Spielern davor im Mittelfeld und im Angriff, dass sie dann nicht mitrücken, die Lücken zu groß sind. Und RB Leipzig ist natürlich auch ein Team. Wenn sie Platz haben, wenn sie zocken können, haben sie mit dem Ultra Ogo, mit dem Diamondé, mit einem Romelu, mit einem Musa. Also die haben da richtig geile Zocker vorne und die nutzen sowas dann halt auch mal gerne aus. Aber genug von dritter Liga, genug von Bundesliga. Gehen wir mal wieder zurück in die zweite Liga und schauen uns nochmal ein paar weitere wichtige Partien an. Ich habe vorhin bereits den KSC erwähnt. Die waren bei der Spielvereinigung Greuther Fürth zu Gast, die ja in der Vorwoche 6-0 bei der SV Elversberg verloren haben. Also auf Wiedergutmachungskurs eigentlich waren, aber ja, gegen den KSC, das war wieder ein Offenbarungseid. Also die Fürther in dieser Saison unter Trainer Thomas Kleine am Anfang der Saison unkonstant, gute Auftritte, nicht so gute Auftritte, mittlerweile noch ja, desolat. vor allen Dingen, ja, in die Defensive, das ist momentan einfach nicht Zweitliga reif. Da ist für mich auch gar keine Struktur drin innerhalb der Mannschaft, keine Hierarchie. Thomas Kleine, also für mich muss dieser Mann entlassen werden. Das ist jetzt schon die nächste schlechte Trainerentscheidung. Führt stand ja auch lange für sehr gute Trainer. Benno Müllmann, Stefan Leitl, auch Frank Kramer damals. War eine super Station von ihm, ist da perfekt gepasst. Und jetzt hat man aber, ja, mit Jan Siewert, Thomas Kleine, es passt einfach nicht. Die Mannschaft scheint nicht erreicht zu werden oder das taktische Konzept, also irgendwie so ein Mischmasch aus allem. Und der KSC hat halt die Räume, die den Füttern oder die ihnen die Fütter geboten haben, ja, sowas von eiskalt ausgenutzt, sind mit Wucht nach vorne gekommen. Natürlich auch begünstigt, wenn du früh mit 1-0 in Führung gehst, schon in der dritten Minute, als dann aus der zweiten Reihe Kobalt nach dem Eckball den zweiten Ball aufsammelt, am 16er Eck abschließt und dann den Kopf von Schleusener trifft, der den Ball dann ins vierte Tor abfällt, starte Buffing ausnahmsweise mal. Ja, keine Mitschuld, der Keeper, der Fürther. Und klar, mit so einer frühen Führung gehst du natürlich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein rein. Aber symptomatisch für mich eigentlich, dass ja der KSC nicht durch Standards gefährlich geworden ist, womit sie mit Marvin Weinzeck natürlich eine Waffe haben, sondern aus dem Spiel heraus, was für mich bedeutet, dass die Fürther einfach nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen sind, zu viele Räume gelassen haben und sie haben seit langem auch mal wieder Kapitän Branimir Gotha rausgenommen. Für mich auch immer so ein Verzweiflungsakt von einem Trainer, wenn es irgendwie nicht funktioniert, dann muss ein Zeichen gesetzt werden, da muss irgendein wichtiger Spieler, entweder der Keeper oder der Kapitän, rasiert werden. Erst auf der Bank und nach vorne kaum offensive Durchschlagskraft. Felix Klaus hatte mal ja eine gute Möglichkeit, aber ansonsten Futgor, Higgel, da lief gar nichts. Marco John, der auf der 10 für mich gespielt hat, ja eigentlich gelernter Linksverteidiger. Auch das ganz wilde Positionierung von ihm. Keine richtige Struktur reingebracht. Erst als dann nach 70 Minuten Branimir Gotha reinkam, wurde es offensiv ein bisschen besser. Aber da ist das Kind ja dann auch schon in den Brunnen gefallen, weil, wie gesagt, gibt es im KSC-Raum, trifft der KSC. Marvin Vanicek, der Topspieler der zweiten Liga, macht halt das 2-0. Dann trifft ja auch noch das 3-0 in Hälfte 1 trifft ja auch noch Eckloff zum 2-0. So, dann macht Branimir Gotha ja auch den Anschlusstreffer, das 1-3. Aber direkt im Gegenzug bekommen sie dann sogar nochmal durch Vanicek das 4-1. Und das war einfach, ja, wie gesagt, ein kurzer Moment des Glücks und direkt danach wieder alles kaputt gemacht. Also die Fürther sind für mich momentan ein sehr gefährliches Team. Und ich mag sie ja. Wie gesagt, ich habe ein paar Bekannte, die bei Fürth arbeiten, die mit Fürth sympathisieren. Und ich habe ja da selbst auch Teile meines Studiums verbracht am Fürther Rohenhof. Und es tut mir natürlich selber auch weh, dass ich vor allen Dingen auch so viel Negatives über sie zu sagen habe. Aber auf dem Platz, das wirkt für mich, also sie haben Glück, dass Magdeburg, Bochum einen schwierigen Saisonstart hatten. Auch die SF zu Nürnberg, weil sonst wären sie noch tiefer drin. So haben sie jetzt zumindest 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber auch auf 17 und 18, das ist jetzt sehr eng unten in der Tabelle und sind noch auf Rang 14, aber Erfolgserlebnisse müssen kommen, Ergebnisse müssen eingefahren werden jetzt. Es muss sich etwas ändern. Der zweite mehr als blutleere Auftritt nacheinander, der Fürther, aber auf der anderen Seite der KSC, die machen Spaß in dieser Saison, haben, ja, egal, ich habe es schon öfter gesagt, egal wie viele Spieler sie verlieren. Christian Eichner formt immer wieder eine absolute Top-Mannschaft. Erinnert mich so ein bisschen an den SC Paderborn, die auch immer wieder ihre besten Spieler verlieren. Einen niedrigen Etat haben, aber trotzdem das Maximale rausholen. Und für den KSC bedeutet das natürlich jetzt mit 18 Punkte, 4 Punkte auf den Relegationsplatz, Rang 7. Man ist oben mit dabei. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie eine kleine Serie jetzt starten, dass sie dann auch ein ganz großes Wort im Aufstiegskampf mitreden können. Am Samstag hatten wir dann eine Partie Bielefeld gegen die SV Elversberg. Die Bielefeld als Aufsteiger auch eine richtige Überraschungstruppe. In den letzten Wochen ist so ein bisschen, ja, hat der Motor so ein bisschen gestottert gegen die SV Elversberg, den Tabellenführer der zweiten Liga, die aber mit dem 6-0-Sieg in der Vorwoche gegen Fürth im Rücken an die Ostalb gekommen, auf die Alm gekommen sind, aber dann ja in Bielefeld ihren Meister gefunden haben. Bielefeld wieder ein bisschen aggressiver auch in ihrer Spielweise gewesen, mussten ja auf Marvin Melem verzichten, haben deshalb auch mit Fünferkette gespielt, also mit ja zwei Wingbacks dann, mit Boacci und Handwerker und vorne mit Grodowski, Sachensen, Basé, zwei sehr schnelle Spieler, wollten dann natürlich auch den Elversbergern den Ball überlassen, die ja mittlerweile auch einen sehr gepflegten Ballbesitzfußball spielen und dann halt durch ihre brutal schnellen Spieler Basé und Grodowski kontern. Und das halt hat auch super funktioniert. Elversberg hat ihnen viele Räume gegeben, die sie dann bespielen konnten. Vor allem auch Boacci auf der rechten Schienenposition. Ja, in den ersten Spielen oft als linker offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt worden, da nicht überzeugen konnte, aber auf der rechten Schiene, da hat er richtig gut angeschoben, vor allen Dingen in Hälfte 2 richtig Druck draufgebracht und die Elversberger, die ja sonst eigentlich auch für ihre kreative Spielweise bekannt sind, sind kaum zu Torchancen gekommen. Ebnu Talib hatte in Hälfte 1 zu 2 ordentliche Möglichkeiten, aber ist nicht so richtig in Szene gesetzt werden oder wurde nicht so richtig in Szene gesetzt, weil Bielefeld halt auch immer stärker wurde und dadurch auch die offensiven Außen wie Petkov und Zimmerschied, die sonst ja für offensive Kreativität sorgen, viele Defensivaufgaben auch zu leisten hatten. Was ich auch gut fand, dass Marius Wöll diesmal nicht links offensiv gespielt hat, sondern im zentralen Mittelfeld dort auch mehr seine Kreativität ausspielen konnte, sich überall hin bewegt hat, war so der Kreativpunkt. Melvin Korbus, der Kapitän, eher so als defensiver Sechser, sonst eher so Achter, hat alles weggeräumt, was da in Richtung Bielefelder Tor kam. Und es war für mich einfach ein sehr, ja, runder Auftritt von Bielefeld einfach. Das hat einfach an diesem Tag, hat alles gepasst. Und deshalb ist für mich auch das 2-0 mehr als verdient. Bielefeld, eine Überraschungsmannschaft, haben den Schwung mitgenommen und spielen jetzt einen mehr als ordentlichen Ball in Liga Nummer 2. Und dann gehen wir schon in den Samstagabend zu der Partie Hertha BSC Berlin gegen Fortuna Düsseldorf. Beide ja nicht so prächtig in die Saison gestartet. Hertha BSC Berlin hat sich mittlerweile stabilisiert. Stefan Leitl darf seinen Job behalten. Bei Düsseldorf mittlerweile ja Trainer Daniel Thun, Erfolgscoach der letzten Jahre, entlassen. Klaus Allofs, der Geschäftsführer Sport, soll auch wohl in der Kritik stehen. Und man hat jetzt mit Markus Anfang einen neuen Trainer an der Seitenlinie. In der Vorwoche schon zu Hause gegen Eintracht Braunschweig verloren und jetzt bei Hertha BSC Berlin die nächste Niederlage. Das bestätigt mich einfach in meiner These. Markus Anfang ist einfach nur ein Laberkopf. Nämlich der nächste Florian Kohfeldt, der es ja irgendwie geschafft hat, Darmstadt auch mit einer spielerischen Idee voranzutreiben, muss ich sagen, positiv. Aber Markus Anfang, ein Laberer, ein Blender vor dem Herrn, hat bei keiner seiner Stationen, mit Ausnahme von Holstein Kiel, so richtig großen Erfolg hinterlassen, beziehungsweise ist ohne verbrannte Erde weggegangen. Wie gesagt, Kiel am Anfang, gute Saison, beim ersten FC Köln vorzeitig entlassen worden, hat gar nicht funktioniert. Man war zwar Tabellenerster, aber es hat anscheinend auch zwischen Mannschaft und Trainer einfach nicht gepasst, deswegen die ja berechtigte Entlassung vom SV Werder Bremen, der Impfskandal, es hat gar nicht gepasst. Darmstadt 98, ja, war okay, aber die waren, glaube ich, auch froh, als sie noch Ablöse für ihn bekommen haben, damals, als er gegangen ist. Und dann Dynamo Dresden in Liga 3. Das hat der Aufstieg nicht geklappt. Bei Lautern wurde er vorzeitig entlassen, trotz guter Leistung. Aber menschlich hat es einfach gar nicht gepasst. Und in so einem emotionalen Umfeld wie bei Fortuna Düsseldorf, wenn du dann halt so einen Trainer hast, der, ich frage mich immer noch, warum Markus Anfang Trainer sein darf, auch wegen dem Impfskandal. Das war für mich fahrlässig, also ist für mich eine Straftat und dass er trotzdem noch die Trainerlizenz hat, brutal. Und ja, gegen Hertha war insgesamt auch kacke. Man hatte ein paar gute Halbmöglichkeiten durch Muslia, Rasmussen, die ein bisschen Kreativität reingebracht haben. Hertha BSC Berlin war auch nicht gefährlich, aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, dass sie das im Griff haben. Düsseldorf ohne Plan. Es war einfach nur schlecht, meiner Meinung nach. Und am Ende macht dann halt Maurice Krattenmacher endlich sein erstes Tor für Hertha BSC Berlin. Die Bayern-Leihgabe vergangene Saison ja beim SSV Ulm eine positive Überraschung gewesen. Kreativ, mit einer hohen Physis, die er mit reinbringt. Niedriger Körperschwerpunkt, dadurch natürlich auch immer schnell auf den Beinen unterwegs. Und wie er dann den Haken nach innen gezogen hat und mit links dann ins lange Eck abgeschlossen hat. Brutal stark, Maurice Krattenmacher, super Auftritt. Und ja, die Hertana jetzt auf Rang 8, 14 Punkte, 8 Punkte Rückstand auf dem dritten Platz, Elversberg. Aber ein wichtiger Sieg. Wie gesagt, es war von beiden Teams keine hochklassige Partie. Aber wie gesagt, Hertha BSC Berlin defensiv, ja, ist man kaum in Bedrängnis gekommen und wenn, war halt Tjaak Ernst im Tor da und vorne hat man halt, wie gesagt, einen Fabi Riese, der auch Tempo mitbringt, Mikael Cousins im offensiven Mittelfeld, Kreativkopf, wieder zurück gewesen nach seiner, ja, krankheitsbedingten Ausfall in der vergangenen Woche und alles in allem war es für mich einfach ein super Auftritt, hat Spaß gemacht, dort zuzuschauen und ich freue mich weiter bis in Berlin und Düsseldorf. Überlegt es euch nochmal, ob ihr wirklich mit Markus Anfang als Trainer weitergehen wollt, weil ich glaube, das wird nicht gut ausgehen. Die ersten zwei Auftritte haben mich hier schon einmal bestätigt. Und dann sind wir schon am Sonntag und wollen über die Partie Kaiserslautern gegen Nürnberg sprechen. Klingt wie Bundesliga, Atmosphäre war wie Bundesliga. Gustav Klose zum zweiten Mal als Trainer an den Betzenberg zurückgekehrt, dort, wo damals seine Bundesliga-Karriere angefangen ist. Und zwei Teams, die einen ja nicht ganz so guten Saisonstart hatten, mittlerweile sich dann aber doch stabilisiert haben. Vor allen Dingen der erste FC Kaiserslautern auf dem heimischen Betzenberg. Eine absolute Macht. Mussten auf ihren Top-Töcker Britannien verzichten. Dafür Hanslik Rhein, der zuletzt als Vorlagengeber aufgefallen ist. Und der heute dann auch getroffen hat, also Britannien nicht da, dann trifft halt jemand anderes. Eine stabile Mannschaft, die Thorsten Lieberknecht dahin gebracht hat. Ich meine, er steht ja auf defensive Stabilität, aber auch in der Offensive hat er vor allen Dingen auch durch seine Schienenspieler Jolie und Haas zwei absolute Waffen, die viel nach vorne antreiben, viel auch nach vorne wegverteidigen und dann auch mit Ball sehr hoch schieben und dadurch dann natürlich auch Flanken schlagen können und selbst wenn dann jemand wie Hanslik oder Britannien den Ball nicht bekommt, aber die zweiten Bälle landen halt bei so Marlon Ritter oder Skite, die aus der zweiten Reihe mit ihren starken Abschlüssen und vor allen Dingen auch platzierten Abschlüssen dann so halt für Gefahr sorgen. Das passt momentan einfach super. Auch die Mischung passt, die Einwechselspieler wie dann halt einen Dixon Abiyama oder Tashi, wenn die reinkommen, bringen nochmal einen neuen Schwung rein. Also auch in der Breite sieht das wirklich gut aus. Also ihr merkt schon, ich komme hier richtig ins Schwärmen, wenn es um den ersten FC Kaiserslautern geht. Aber auch die Nürnberger haben sie ihre späten Verpflichtungen, wie die von Finn Ullebeck oder Markiel für Mittelfeld, ja, ein bisschen mehr Stabilität bekommen, mehr Struktur und auch vor allem Qualität, damit Miroslav Klose auch seinen ballbesitzorientierten Fußball spielen kann mit vielen jungen Spielern, aber vor allen Dingen dann auch die erfahrenen Jungs wie einen Julian Justwan bringt dann halt nochmal ja auch diese gewisse Ruhe rein, der dann halt auch mal auf den Ball tritt, das Tempo ein bisschen rausnimmt und dann aber wieder das Tempo anzieht. Das wirkt für mich alles insgesamt sehr stimmig, auch wenn es in diesem Fall wieder einen Elfmeter brauchte, damit Nürnberg zum Punktgewinn kommt. In der Nachspielzeit wird nämlich Lokoschwili, der Innenverteidiger, von seinem Gegenspieler getroffen und Dann macht halt der eingewechselte Kapitän Robin Knoche, der in der vergangenen Saison noch als Mittelmann der Dreierkette ein absoluter Stabilisator war, jetzt aber mit der Viererkette und auch seinem geringen Tempo gar nicht mehr so richtig reinpasst. Aber wer da reinkommt, ist er immer noch Kapitän und übernimmt dann halt die Verantwortung. Es gab ja sogar noch einen zweiten Elfmeter in der ersten Halbzeit, den Julian Jusvan dann aber verschossen hat. Ist dann so ein bisschen weggerutscht und dadurch in Rücklage geraten und dadurch fliegt der Ball dann meilenweit übers Tor. Also zwar schon emotionaler Rückschlag auch für die Nürnberger, neben dem 1:0, was der FCK dann erzielt hat. Aber das zeichnet diese Mannschaft auch aus, trotz ihres jungen Alters. Sie geben einfach nicht auf und bis zum Schluss sind sie dann halt auch angerannt, wollten unbedingt diesen einen Punkt erzielen. Du hast diese Gier, diesen Willen gespürt. Und am Ende war es dann für mich auch ein verdientes Unentschieden, wodurch ja die Nürnberger 9 Punkte haben. Klar, nur 2 Punkte auf dem Tabellenletzten. Es ist sehr, sehr eng unten, auch weil Magdeburg ja gegen Münster gewonnen hat, Bochum jetzt schon ihren 4. Punkt geholt hat. Aber trotzdem, das wirkt auf mich sehr, sehr stabil. Und abschließend wollen wir diese Tornetz-Folge dann natürlich mit dem Niedersachsen-Derby Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 endlich auch wieder mit einem vollen Gästeblock, der gestattet ist. Beide Mannschaften mit Selbstbewusstsein in dieses Spiel reingegangen. Hannover 96 bisher mit einer sehr guten Saison, keine perfekte, musste in den letzten Wochen ein paar Dämpfer hinnehmen und Eintracht Braunschweig, Hanna Backhaus, Vorwoche bei Fortuna Düsseldorf mit 2:0 gewonnen, auch verdient gewonnen. Und so Derby, sowas elektrisiert natürlich, da bringt jeder Spieler nochmal extra Prozente raus. Manche überpacen dann aber, wie zum Beispiel ja, der türkische Stürmer von Braunschweig, die Hoffenheim-Leihgabe Yadimci, der nämlich Tomjak bei so einem ja, Gewühl, bei so einer kleinen Rudelbildung am Hals packt und wirkt. Natürlich eine glattrote Karte und da hat er seiner Mannschaft natürlich einen Bärendienst erwiesen. 70 Minuten in Unterzahl gegen ein Hannover 96 war es vor allem ein Positionsspiel mit das Beste, was die zweite Liga zu bieten hat. Viele Positionshochrahen, viele kurze Bälle, die können sich halt einfach einen Gegner zurechtlegen. Und wenn der dann halt noch einen Spieler weniger auf dem Platz hat, das spielt ihn natürlich auch super in die Karten. Und spätestens da war eigentlich schon klar, dass Hannover 96 das Spiel gewinnen wird. Haben einen super Auftritt hingelegt, haben sich nicht so auf die Nicklichkeiten eingelassen, einfach ihren Stiefel, ihr kurzes Spiel durchgespielt, viel auch über Chakrun und Bundu auf den Flügeln gespielt, also das Spiel auch mal breit gemacht, dadurch die Verteidigung der Braunschweiger auseinandergezogen und dann halt auch einfach geduldig auf die Chancen gewartet. Vorne mit Kellmann haben sie einen Finn, der eiskalt ist vom Tor, jetzt dann auch wieder doppelt getroffen hat im Derby, damit auch der Derby-Held ist. Und das Allerwichtigste ist natürlich nicht nur die Startspieler, sondern dann auch die Jungs, die von der Bank kommen können, mit einem Jokota, der trifft, mit einem Audenne, der eingewechselt wurde, das Eingewächs, was dann halt den Treffer von Jokota vorbereitet, einen Rochel, Kreativspieler mit Rogo, einen, der im zentralen Mittelfeld das Tempo vorgeben kann, bei Borussia Dortmund ausgebildet wurde. Und all das passt einfach zusammen und ja, Braunschweig wurden halt komplett hinten reingedrängt, haben in der Schlussphase ja dann nochmal ein bisschen offensiver gewechselt, aber dafür ist Hannover 96 dann halt auch zu stabil und wie gesagt mit dem 3-0 im Rücken, auch mit dem Selbstbewusstsein, dass sie das dann auch locker wegverteidigen können, gerade mit einem Boris Tomjak haben sie einen absoluten Fels in der Brandung in der Innenverteidigung. Und Hannover 96 für mich ein absolutes Top-Team. Sind nur auf Rang 4, weil mit Paderborn, die überraschend oder die verdient auch in Dresden gewonnen haben, vor allem Mika Bauer im zentralen Mittelfeld. Boah, was hat der abgeliefert? Viel gelaufen, Kreativität beim SC Paderborn ausgebildet. Ja, vergangene Saison in der 3. Liga unter seinem Förderer Thomas Stamm bei Dynamo Dresden gespielt. Und jetzt mit einem super starken Auftritt und die Paderborner auf Rang 2, Elversberg überraschend 7 auf Rang 3 und die Schalke auf Rang 1. Also alles in allem einfach perfekt. Und das sieht einfach für mich momentan super gut aus.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags, oder eher gesagt, die Spieler des Spieltags, sind für mich die Sicherheits- und Ordnungskräfte und auch die Polizei von Braunschweig und Hannover beim Derby zwischen eben Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Ja, an diesem Wochenende am Sonntag gab es dieses traditionsreiche Derby in der zweiten Liga und da wissen wir als Fußballfans, da wird viel geboten, nicht nur auf dem Rasen, sondern auch abseits des Rasens. Dieses Spiel wurde ja schon wochenlang im Voraus angekündigt und dass da Sicherheitskonzepte geplant sind, auch seitens der Polizei und Sicherheitskräfte wurden nochmal extra geschult und darauf eingestellt. Gerade auch aufgrund der Situation im letzten Jahr, in der letzten Saison mit den Wasserwerfern in den Stadien, die nicht so gern gesehen wurden, haben sich eben Polizei und Verantwortliche von Braunschweig und Hannover zusammengesetzt und ein Sicherheitskonzept entwickelt, welches, man muss sagen, auch sehr gut gelaufen ist. Auch Polizei, Braunschweig und Hannover haben ein positives Fazit gezogen. Auch aufgrund der Umstände vom Bahnhof in Braunschweig bis zum Stadion. Da kann ja doch nochmal einiges passieren, was nicht so schön ist. Und klar, vereinzelte Zwischenfälle gibt es immer, gab es jetzt auch wieder. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Aber man muss trotzdem sagen, es hätte deutlich schlimmer ausfallen können. Man muss sich nur, wie gesagt, die letzten Derbys in den letzten Jahren zwischen diesen beiden Vereinen anschauen. Dann weiß man, glaube ich, was da sonst hätte noch so passieren können. Und dementsprechend finde ich das wirklich eine starke Leistung von der Polizei, von den Verantwortlichen von Eintracht Braunschweig und den Verantwortlichen von Hannover 96 und hoffe, dass es dann beim Rückspiel in Hannover mindestens genauso gut laufen wird, wenn nicht sogar noch besser. Man hat jetzt gesehen, wie es laufen kann, wo man vielleicht noch die ein oder andere Stellschraube sich genauer anschauen muss, um vielleicht wirklich ein fast perfektes Derby-Erlebnis ohne größere Zwischenfälle zu erleben. Und dementsprechend die Männer und Frauen des Spieltags von Braunschweig, Hannover 96 und der Polizei.
Klein Riesings, Großer der Woche.
Klein Riesings, Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Interimstrainer Patrick Sander vom 1. FC Magdeburg, weil er hat es geschafft, aus einer verunsicherten Truppe eine befreit aufspielende Mannschaft zu formen. In den letzten Spielen waren sie ja immer so ein bisschen passiv, aber gegen Darmstadt haben sie schon einen Punkt ermauern können und jetzt hat er es auch geschafft, offensiv neue Impulse zu setzen. Die Mannschaft stand wieder höher, so wie unter Christian Titz in der vergangenen Saison. Es ging wieder sehr viel offensiv. Klar, man hat auch Glück gehabt, dadurch, dass man so hoch stand, vor allem die letzte Abwehrkette, hatte der Gegner Preußen Münster vor allen Dingen durch Malik Batmaz in der ersten Halbzeit eine Riesenchance, als er alleine auf Keeper Reimann zugelaufen ist. Aber ansonsten, für mich, machen sie einen super Eindruck und haben sich dann über einen quirligen Baris Atik auch belohnt. Der hatte einige gute Möglichkeiten, hat einen Absatztreffer erzielt, war an vielen Offensivaktionen beteiligt. Dann haben sie auch ein bisschen Glück gehabt, dass sie den Elfmeter bekommen haben, den Bronick dann verwandelt hat. Am Ende dann Grieb, der das 2:0 macht. Und irgendwie wirkte es stimmig, so dieses 3-4-3-System, was Patrick Sander auf den Platz gebracht hat. Die Mannschaft selbstbewusst. Und ja, dass allein Patrick Sander wieder auf der Trainerbank zu finden ist. Ich weiß noch, 06, 07 war er Trainer von Energie Cottbus jahrelang. Und dann war er noch kurz bei TuS Koblenz in der zweiten Liga. Ist so ein bisschen dann in die Versenkung verschwunden. Und jetzt als Interimstrainer, wie gesagt, ein super Job. Die Magdeburger haben 8 Stunden keinen Treffer mehr erzielt. Und jetzt direkt 2. Also er hat es vor allem auch offensiv wieder geschafft, eine super Mannschaft auf den Platz zu bringen oder die Mannschaft auch wieder auf das Level zu hieven, was sie in der vergangenen Saison teilweise hatten. Klar, sie verweilen immer noch auf Rang 18, aber sind jetzt wieder konkurrenzfähig. Das Selbstbewusstsein ist wieder zurück und deshalb ist Patrick Sander für mich auch mein Kleinriesings Großer der Woche.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Wolfgang Haselberger, der Schiedsrichter der Partie Dynamo Dresden gegen SC Paderborn. Ja, für beide Mannschaften ging es um viel, das hatte man von Anfang an gemerkt. Paderborn wollte den nächsten Sieg einfahren und sich weiterhin oben festsetzen. Dresden hätte mit einem Sieg die Direktnachfolger Bochum und Magdeburg weiter hinter sich lassen können. Schlussendlich ging es dann 2:1 für Paderborn aus und einen großen Anteil daran hatte eben Wolfgang Haselberger, der Schiedsrichter. Er hatte diese Partie von Anfang an unter Kontrolle, gerade in Dresden mit den Fans hinterm Rücken ist das ja immer ein bisschen schwieriger. Da lässt man sich, denke ich mal, auch gerne mal ein bisschen einfangen von der Atmosphäre, will ich es mal nennen. Aber das hat Wolfgang Haselberger nicht getan. Er hat das Spiel ruhig gelassen geführt und auch beide Elfmetersituationen seitens für Dresden und einmal für Paderborn in der 26. und 45. plus 1 waren für mich auch richtig entschieden. Und dann der Zweikampf zwischen Kurda und Fröhling. Ja, da kann man dann sowohl Elfmeter geben als auch Freistoß. Also ich hätte beide Situationen nachvollziehen können von Wolfgang Haselberger. Schlussendlich hat er sich dagegen entschieden, da auf Elfmeter zu entscheiden. Dementsprechend, ja, sagt man, kann ist so oder so pfeifen. Klar, die Dresdner hätten gern die Paderborner hätten gerne diesen Elfmeter gehabt, aber haben sie dann nicht bekommen. Schlussendlich hat Paderborn ja trotzdem dann dieses Spiel eben gewonnen. Wolfgang Haselberger wirklich eine sehr gute Leitung, auch mit Hilfe des VARs und der Linienschiedsrichter, die die ein oder andere Situation dann auch bereinigen konnten. Und insgesamt hat Wolfgang Haselberger auch nur 4 gelbe Karten verteilt, 2 für Dresden und 2 für Paderborn. Also auch da hatte man schon gemerkt, dass Herr Haselberger dieses Spiel gut unter Kontrolle hat und nicht unnötig mit vielen Karten um sich werfen muss, um dieses Spiel irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Das fand ich auch sehr gut und dementsprechend der helle Pfiff der Woche an Wolfgang Haselberger.
Dann sind wir schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Aber ich entlasse euch natürlich nicht, bevor wir noch die 11 Tornetzer euch präsentiert haben. Diesmal im 4-3-3-System. Im Tor haben wir Tjaak Ernst von Hertha BSC Berlin, der mit starken Paraden gegen Fortuna Düsseldorf den Sieg für die Hertana festgehalten hat. Davor auf der Linksverteidigerposition Neuenberger hat bei den Magdeburgern auf der linken Schiene gespielt. Ein Tor mit eingeleitet, dadurch, dass er den Elfmeter rausgeholt hat gegen Preußen Münster. Und offensiv sehr aktiv gewesen. Dazu eine Innenverteidigung mit The Wall, Nikola Katic vom FC Schalke 04. Und Kobalt, der beim 4:1-Sieg der Fürther. Der beim 4:1-Sieg des KSC in Fürth eine sehr starke Leistung in der Defensive geleistet hat und auch einen Treffer mit vorbereitet hat. Und auf der Rezultatsiegerposition Boacchi, eigentlich rechter Mittelfeldspieler, kam im Sommer von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart zur Arminia Bielefeld eine Torvorlage umtriebig beim 2:0-Sieg des DSC gegen die SV Eversberg gewesen. Das Dreier-Mittelfeld von links nach rechts, Marvin Wanicek, an 3 der 4 Treffern wieder beteiligt gewesen beim 4:1-Sieg des KSC. Unglaublich, also der Mann ist eigentlich viel, viel zu stark für die zweite Liga, aber er ist halt auch sehr vereinstreu dem KSC gegenüber. Dann im Zentralmittelfeld ebenfalls Elfaouzi von Schalke 04, wie immer mit einem unglaublichen Radius, den er auf den Platz gebracht hat, viele Kilometer gelaufen, aber auch technisch sehr versiert, hat einige Aktionen der Knappen eingeleitet. Und dazu noch Mika Bauer beim Sieg des SC Paderborn bei Preußen Münster im offensiven Mittelfeld, der ja, Taktgeber gewesen mit Castaneda zusammen, hat den Beat vorgegeben, selber einen Treffer erzielt. Also verdiente Nominierung. Und vorne dann haben wir noch Fabian Schleusener, Kellmann, den Doppeltorschützen beim Derby-Sieg der Hannoveraner gegen Eintracht Braunschweig. Und Joel Grudowski, wie immer mit enormem Tempo, bei Arminia Bielefeld im Sturm gewesen, selbst auch getroffen. Eine starke Leistung. Und damit verabschieden wir uns von euch und euer Tornetz-Haus, die Jan Klein Racing, wünscht euch noch eine schöne und angenehme Woche. Vergesst nicht, der DFB-Pokal am Dienstag und Mittwoch. Da sind auch noch einige Zweitligisten unterwegs, unter anderem ja der Karlsruher SC, die auswärts bei Borussia Mönchengladbach, dem Tabellenletzten der Bundesliga, antreten. Also, da ist auf jeden Fall ein Außenseitersieg möglich. Und damit meine ich nicht einen Sieg von Borussia Mönchengladbach. In dem Sinne, gehabt euch wohl, euer Tornetz-Host Jan Klein-Riesing.